Selbstständigkeit und Fortschritt, soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Das verbinden die Menschen im Südsudan mit einer Loslösung vom Norden. In Afrikas größtem Staat wird am kommenden Sonntag über eine solch mögliche Teilung entschieden. Für viele Südsudanesen ist es geradezu undenkbar, Teil des Sudans zu bleiben. Sie fühlen sich durch die nordsudanesische Bevölkerung benachteiligt und diskriminiert. Das beobachtet der Komboni-Missionar Bruder Hans-Dieter Ritterbecks im Gespräch mit dem katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Er hält sich derzeit im Südsudan auf.
Da der Lauf der Geschichte von Sklavenhandel, Diskriminierung, Benachteiligung und Unterdrückung vollgeschrieben ist und der Südsudanese niemals als gleichberechtigt angesehen wurde, wäre die Beibehaltung der Einheit für den Südsudan undenkbar. Im Übrigen hat Khartoum seit 2005, also nach dem Friedensabkommen, so gut wie nichts unternommen, die Einheit attraktiv zu machen.
Im Südsudan überwiegen Christen und Anhänger der Naturreligion. Der Norden ist dagegen muslimisch geprägt. Die Vorbereitung des Referendums sei in einigen Regionen nicht ganz glatt abgelaufen, erzählt Ritterbecks und nennt ein Beispiel.
Vor einigen Tagen hörte ich von einem Journalisten, der Mitte Dezember die Region Abyei besucht hatte, dass dort überhaupt keine Registrierung stattgefunden hat. Für dieses erdölreiche Gebiet wurde ein gesondertes Referendum vereinbart. Es wird von den Dinka Ngok besiedelt, also Südsudanesen, die sich wohl mehrheitlich für die Unabhängigkeit entscheiden würden. Khartoum besteht allerdings darauf, dass auch die Misseria bei der Registrierung berücksichtigt werden. Die Misseria ist ein nördlicher Nomadenstamm, der saisonweise seine Herden in das Weideland um Abyei treibt. Es sind also insofern keine angestammten Einwohner. Und diese Misseria würden geschlossen für die Einheit stimmen.
Ein anderes Problem bei der Durchführung der Wahl. Viele Südsudanesen seien Analphabeten. Ihnen habe man bei der Registrierung das Wie und Was der Abstimmung bildlich erklären müssen.
Es ist eine Menge Aufklärung und Propaganda betrieben worden. Was die Kennzeichnung betrifft, hat man sich mit zwei einfachen Abbildungen auf dem Wahlschein beholfen. Ein Handschlag mit zwei Händen steht für die Einheit. Eine ausgestreckte Hand steht für die Trennung. Das Letzte würden wir im Deutschen mit Abwinken oder auf Wiedersehen übersetzen. Also Bye-bye Khartoum. Das hat hier jeder kapiert.
Das Referendum beginnt am kommenden Sonntag und dauert insgesamt eine Woche. Für eine Gültigkeit der Abstimmung müssen 60% aller Registrierten ihre Stimme abgeben. Andernfalls sei das Ergebnis ungültig, so Ritterbecks. Dem Norden käme das entgegen, denn er wolle den Süden auf keinen Fall in die Unabhängigkeit entlassen, glaubt der Komboni-Missionar. Der Grund? Erdölvorkommen im Südsudan. Nach dem derzeit gültigen Abkommen teilen sich die halbautonome Regierung des Südsudans und die Zentralregierung in Khartoum die Erträge aus dem Erdölgeschäft zu gleichen Teilen auf. Nur 2% kommen dabei der Region zugute, in der das Öl gefördert wird, nämlich den Menschen im Südsudan.
Was mit dem Geld gemacht wird, lässt sich nicht so eindeutig sagen. In Khartoum wurde nach dem Krieg, und das kann man beobachten, viel in die Infrastruktur investiert. Wahrscheinlich bauen auch beide Seiten ihre Waffenarsenale auf. Vielleicht, aber wer weiß das schon. Im Südsudan, und das hat sich ganz klar herausgestellt, wird in diesem Zusammenhang viel über Korruption gesprochen, wobei eine Menge Geld einfach verschwindet. Der Präsident Salva Kiir hat mehrmals den Kampf gegen die Korruption als eine Priorität hervorgehoben, wobei nach seinen eigenen Worten bislang nur die Spitze des Eisbergs freigelegt wurde.
Wie das Erdölgeschäft geregelt wird, wenn der Südsudan tatsächlich unabhängig werden sollte, das ist eine der spannenden Fragen im Kontext des bevorstehenden Referendums, so der Komboni-Missionar. Das internationale Interesse am Südsudan sei dabei auch nicht unschuldig.
Bis vor nicht allzu langer Zeit war der Sudan ziemlich unattraktiv für die internationale Gemeinschaft. Bis dann 1978 von Chevron in der Region Bentiu Erdölvorkommen entdeckt wurden. Hinter vorgehaltener Hand sagt man übrigens, dass nicht die islamische Gesetzgebung vom September 1983 der Grund für den Zweiten Bürgerkrieg war, sondern das neu entdeckte Erdöl. Es dauerte allerdings bis 1999, bis das erste Öl aus dem Sudan exportiert wurde. Mit diesen Erlösen hat der Norden, der damalig alleinige Nutznießer, hauptsächlich seinen Krieg finanziert. Mit Sicherheit hat das Erdöl das Interesse anderer geweckt und die Beziehungslage zum Sudan neu geordnet.
Den Löwenanteil der Erdölförderung besitzen im Sudan übrigens die Chinesen, erzählt der Geistliche weiter. Für die Menschen im Sudan handelt es sich beim Erdöl um eine zwiespältige Ressource. Einerseits steht es für Entwicklung und Aufbau. Andererseits wurden mit den Erlösen in der Vergangenheit im eigenen Land Kriege finanziert. Und auch die ausländischen Nutznießer haben Dreck am Stecken, so Ritterbecks.
Die deutsche Hilfsorganisation Hoffnungszeichen hat im Erdölfördergebiet von Zaryaf erhebliche Grundwasserverseuchung durch Chemikalien, die bei den Bohrungen verwendet werden, festgestellt. Das hat hier für ein bisschen Aufregung gesorgt. Die beteiligten Erdölfirmen und Politiker haben völlig verantwortungslos gehandelt. Das geht nicht nur gegen die Menschenrechte allgemein, sondern ist eine akute Bedrohung in der Region für Mensch und Vieh.
Blicken wir nun ein wenig in die Zukunft. Was wird passieren, wenn das Referendum zur Unabhängigkeit trotz der meisten Vorhersagen scheitern würde? In dem Fall würde der Südsudan unilateral seine Unabhängigkeit erklären, so Ritterbecks. Das habe der Präsident des Südsudans, Salva Kiir, schon im Vorfeld der Wahl angekündigt.
Er scheint sich sicher zu sein, dass weite Teile der internationalen Gemeinschaft eine solche Entscheidung mittragen würden. Das Problem wäre allerdings die Grenze, da es noch keine übereinstimmende Demarkationslinie gibt.
Was die Lebensbedingungen der Christen im Norden des Sudans betrifft, die würden sich mit der Loslösung des Südsudans verschlechtern, meint Ritterbecks. Dafür gäbe es schon jetzt konkrete Hinweise.
Der Präsident des Nordens, Omar Hassan al-Bashir, hat schon verlauten lassen, dass sich die Konstitution des Nordens im Falle der Unabhängigkeit des Südens verändern wird. Er sagte kürzlich wortwörtlich, im Falle einer Unabhängigkeit des Südens gibt es für uns keine Unterschiedlichkeiten mehr in Bezug auf Kultur und ethnische Zugehörigkeit. Die Scharia, also die islamische Gesetzgebung, und der Islam werden die neuen Grundsteine für eine neue Verfassung sein. Wenn das tatsächlich eintritt, wird es für Christen und Nichtmuslime im Norden noch viel schwieriger.
Immerhin, auch wenn sich beide Interessenlagen direkt gegenüberstehen, massive Einschüchterung oder Gewaltandrohung hat Ritterbecks bisher nicht beobachten können. Und im Gegensatz zu anderen Beobachtern hält der Komboni-Missionar auch Ausschreitungen nach der Wahl für eher unwahrscheinlich.
Es wird zwar beobachtet, dass beide Seiten massive Truppen an der vermeintlichen Grenze zusammengezogen haben. Hoffentlich ist das eher ein Muskelspiel. Der Sudan hat zwei Kriege hinter sich und diese haben nur den Südsudan verwüstet. Man müsste glauben, dass die Menschen hier von all denen die Schnauze voll haben. In diesem Zusammenhang muss aber auch gesagt werden, dass die Südsudanesen bereits im Unabhängigkeitstaumel sind. Das ist eine hochbrisante emotionale Angelegenheit. Sollte es mit dem Referendum tatsächlich chaotisch werden, könnte das zu Überreaktionen führen.
Um den Unabhängigkeitsdrang der Südsudanesen zu verstehen, muss man einen Blick in die wechselvolle Geschichte des Sudans werfen. Durch sie zieht sich wie ein roter Faden der Kampf um Unabhängigkeit. Gegen die ägyptische Besatzung lehnten sich die Sudanesen schon im frühen 19. Jahrhundert auf. Der sogenannte Mahdi-Aufstand 1881 bis 1899 gegen die anglo-ägyptische Herrschaft im Sudan. Er gilt als der erste erfolgreiche Aufstand eines afrikanischen Landes gegen den Kolonialismus. Angeführt wurde er vom islamisch-politischen Führer Muhammad Ahmad, der sich selbst zu einem von Gott geleiteten, einem Mahdi, ernannte.
Dieser Aufstand wurde dann um 1890 gemeinsam von den Engländern und Ägyptern niedergeschlagen und leitete die englisch-ägyptische Vorherrschaft im Sudan ein.
Und tatsächlich sollte es noch ein gutes halbes Jahrhundert dauern, bis der Sudan seit Ende des 19. Jahrhunderts sein eigener Staat tatsächlich unabhängig werden sollte. 1956 entließ die anglo-ägyptische Kolonialregierung das Land in die Unabhängigkeit. Zur Ruhe kam der Sudan aber auch dann nicht. Die politische Macht erhielt nämlich die arabische Elite des Landes, die den Süden benachteiligte und die bis heute nur knapp 20% der Bevölkerung ausmacht.
Die schlimmste Folge war, dass sich das der Süden nicht gefallen ließ und es zu zwei Bürgerkriegen kam. Zunächst von 1955 bis 1972, also noch vor der offiziellen Unabhängigkeitserklärung bis zum Addis Abeba Abkommen. Und dann der zweite von 1983 bis 2005, also vom Inkrafttreten der islamischen Gesetzgebung, den sogenannten Septembergesetzen, bis zum Friedensabkommen CPA im Januar 2005. Wobei CPA steht für Comprehensive Peace Agreement.
Blutige Bürgerkriege und chronische Unterentwicklung führten so dazu, dass der Südsudan in jeder Hinsicht zum Schlusslicht im Vergleich zu den angrenzenden Nachbarstaaten wie Kenia und Uganda geworden sei.
Das galt nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern insbesondere auch für den Bildungssektor, für den Gesundheitssektor und dergleichen. Hinzu kamen regelmäßige Lebensmittelknappheit, Probleme bei der Trinkwasserversorgung.
Das Referendum von diesem Sonntag ist Kernstück des Friedensabkommens von 2005 zwischen dem Nord- und Südteil des Landes. Damals einigten sich die Zentralregierung in Khartoum und die südsudanesische Befreiungsarmee SPLA, Sudanese People Liberation Army, auf die Schaffung einer autonomen Region Südsudan, die sich weitgehend selbst verwalten sollte. Nach jahrzehntelangem Krieg geht mit der Unabhängigkeit des Südens die Aufbauarbeit im Sudan aber erst richtig los, prognostiziert Ritterbecks.
Es mangelt hier praktisch überall an Fachkräften. Die internationale Staatengemeinschaft ist aufgefordert, hier konstruktive Aufbauhilfe zu leisten. Es geht dabei aber nicht nur um Ausbildung, sondern auch um ein Umdenken, Mentalität, Lebensanschauung. Viele Menschen sind noch stark in der Tradition angesiedelt. Wenn nun eine völlig neue Lebensweise angestrebt wird, muss auch ein neues Denken und Handeln akzeptiert werden und einsetzen. Sonst geht's nicht. Dabei sind die Menschen hier und ungeschützt, da die Postmoderne mit Gewalt einbricht. 60 Kilometer von hier ist das Erdölfördergebiet und dort wird modernste Technik angewendet. Dieser Einbruch der Postmoderne lässt sich einfach nicht mehr verhindern.
Eine andere Herausforderung ist nach über zwei Jahrzehnten Bürgerkrieg nach wie vor der Friedens- und Versöhnungsprozess innerhalb der Bevölkerung, so der Geistliche. Nicht nur die Auseinandersetzungen mit dem Norden hätten bei den Südsudanesen viele Wunden hinterlassen, sondern auch die südsudanesische Rebellenorganisation SPLM, Sudanese People's Liberation Movement, habe viel Schuld auf sich geladen.
Die SPLM hat sich keineswegs immer als Befreiungsfront aufgeführt. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung sind dokumentiert. Dann der Bruch der SPLA im August 1991. Drei Hauptkommandeure haben sich von der SPLA abgespalten. Hinzu kamen weitere Warlords, also diese kleineren Störenfriede. Aber wie es scheint, hat man sich versöhnt. Abgesehen davon bilden die Südsudanesen insgesamt aber keineswegs eine brüderliche Volksgemeinschaft. Unter den vielen ethnischen Gruppen herrschen oft Spannungen, die wir uns als Europäer kaum vorstellen können. Es wird wohl Zeit vergehen, bis sich so etwas wie ein allgemeines Nationalbewusstsein herausgebildet haben wird. Und das ist eher eine Herausforderung, die von der heranwachsenden und der nachfolgenden Generation bewältigt werden muss. Und hier ist sicherlich die Kirche aufgerufen, einen maßgeblichen Beitrag zu leisten.
Egal, was die Zukunft bringt, die Kirche bereite sich schon jetzt darauf vor, auch andere Aufgaben wahrzunehmen, so Ritterbecks. insbesondere die zarten Sprossen der Demokratie im Sudan zu hegen und zu bewachen.
Dass die Kirche auch ein wachsames und kritisches Auge auf die neuen Herren eines neuen Staates Südsudan oder wie immer er heißen wird, haben muss, das tut sie auch. Aber in Zukunft kommt dieser Aufgabe noch mehr Bedeutung zu. Bisher hatte man ja mit Khartoum genug zu tun. Jetzt wird im eigenen Haus gefegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung zwischen Staat und Kirche im Südsudan einen anderen Klang bekommt, wenn die Kirche diese Aufgabe anpackt. Ein Bischof hat bereits ein sehr mutiges Wort gesprochen, als er sagte, wir wollen nicht die alten Diktatoren gegen neue eintauschen. Und das ist nur ein Zitat aus einer langen Rede. Es zeigt aber, dass die Kirche sich schon auf die neue Situation vorbereitet.